Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich kann mich noch gut erinnern, bevor ich zum Glauben kam und die christliche Gemeinde entdeckt habe und Jesus entdeckt hat, da hatte ich so ein Gefühl von Heimatlosigkeit in der Welt. Wo gehöre ich hin? Warum bin ich auf der Welt? Welchen Sinn hat das alles? Und es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern wenn man genauer nachdenkt, auch rational, ist das Leben ohne Gott eigentlich absurd. Wir wären ein Zufallsprodukt am Rand des Universums, Zeit und Tod unterworfen, auch ein Horror für andere Lebewesen. Da wundert man sich nicht, wenn manche Dichter wie Gottfried Benn oder Philosophen in einer Menschen- und Weltverachtung landen. Umso schöner, wenn einer dann diese Botschaft hört und aufatmet, wie der Mensch auf dem Gottesdienstplättchen, der die Arme ausbreitet und sich freut und entdeckt, es gibt einen Gott, der mich geschaffen hat, der Ja zu mir sagt, der einen Platz für mich in dieser Welt hat, bei dem ich zu Hause sein kann und der einen Weg mit mir geht. Gott hat sich anschaubar und erlebbar gemacht im alten Bund, im alten Volk Israel, in seinem Tempel in Jerusalem. Da hat er seine Herrlichkeit wohnen lassen, da hat er die Opfer des Volkes angenommen, da hat er Kräfte der Vergebung ausgeschüttet auf sein Volk und Weisung, Torah gegeben. Und wenn man einen Menschen aus dem alten Israel gefragt hatte, wo erlebt man Gott, wo kann man Gott finden, wo wohnt Gott, da hätte er selbstverständlich geantwortet, auf dem Zionsberg in Jerusalem, wo der Tempel steht, da kannst du Gott finden. Man konnte geografisch in Gottes Nähe gehen, das ist für uns eine schwierige Vorstellung. Aber für Juden ist es immer noch selbstverständlich, sie pilgern zum Passafest nach Jerusalem, sie beten an der sogenannten Klagemauer, an der Westmauer des Tempels, dem einzigen, was vom Tempel noch übrig geblieben ist. Und Jesus selber ist ja zum Passafest zum Tempel gezogen. Im neuen Bund, in dem wir mit Gott stehen, gibt es einen anderen Tempel, eine andere Art der Gegenwart Gottes. Jesus sagt von sich selbst, er ist der Tempel, der Punkt, der Ort, wo du Gott finden kannst, wo Gott dir begegnet. Wer zu Jesus geht, der findet bei ihm den Gott, der sich ihm freundlich und liebevoll zuwendet. Und dann sagt Jesus auch noch, die Gemeinde ist der neue Tempel Gottes, gebaut aus lebendigen Steinen. Gott hat versprochen, wenn ihr zusammenkommt als Christen in der Gegenwart von Jesus im Namen des Herrn, da bin ich mitten unter euch. Die Gemeinde ist der neue Tempel, der Leib Christi, wo die Gemeinde, Gemeinschaft mit Gott leiblich erfahrbar ist. Also wenn wir jetzt im Psalm und in anderen Stellen im Alten Testament vom Tempel Gottes reden, ist das für uns transparent, durchsichtig auf das, wie Gott heute für uns gegenwärtig ist in Jesus und der Gemeinde. Ich möchte diesen Psalm, Psalm 84, mal Wort für Wort mit euch nachspüren und auslegen und ich lade euch ein, dass ihr euer Gottesdienstblättchen aufschlägt an der Innenseite und mitschaut. Ich habe drei Abschnitte entdeckt und drei Überschriften dazu. Die ersten sechs Verse sind der Abschnitt Heimat finden. Bei Gott Heimat finden, das ist das Erste. Dann geht es im zweiten Abschnitt, Vers 7 bis Vers 10, um Leid tragen. Das Tal des Weinens, davon ist dort die Rede. Leid tragen. Und der dritte Abschnitt, Gott danken. Das haben wir ja schon getan eben im Gottesdienst. Wir können Gott danken für das Gute, was er uns tut. Es geht los mit Vers 2. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, du Herr der Himmelsheere. Eigentlich wörtlich steht da Jahwe Zebaoth. Jahwe, der Gottesname, der in den Lutherbibeln immer übersetzt ist mit diesen vier großgeschriebenen Buchstaben Herr, weil die Juden und viele, auch Christen auch, in ihrer Nachfolge den Gottesnamen Jahwe nicht aussprechen, aus Ehrfurcht, um diesen Namen nicht zu missbrauchen. Und Zebaoth ist eigentlich Herr der Heerscharen, der Himmelsheere. Damit sind aber Gott sei Dank nicht irdische Mächte gemeint, sondern Gottes unsichtbares Engelheer ist dort gemeint, wie der Engel Michael, nach dem unsere Stadtkirche benannt ist. Gott ist der Herr der Himmelsheere, der alles regiert im ganzen Universum. Und zugleich ist er der, der seine Wohnungen bei uns hat. Das ist eine große Spannung. Gott, der unfassbar ist, der das Universum regiert, der hat sich anschaubar, greifbar gemacht, der hat Wohnung bei uns genommen. So wie er durch den Propheten Jesaja sagt, Kapitel 57, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, im Tempel in Jerusalem und bei den Menschen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Jesaja 57, Vers 15. Gott wohnt bei uns, obwohl er der ist, der das Universum durchdringt und erhält. Vers 3 kommt diese Sehnsucht zum Ausdruck, diese Sehnsucht nach Heimat bei Gott. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Ich habe das gerade von einem Ehepaar gelesen, mit dem wir befreundet sind, die geschrieben haben, dass sie trotz großer äußerer Not diese Freude, diesen Trost von Gott erleben. Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Das ist auch eine Kunst, dass wir das immer wieder lernen, auch in äußeren Nöten, uns an Gott zu freuen. Ich freue mich gegen das Schwere an in meinem Leben. Ich freue mich dagegen an im Namen von Jesus. Egal, was für Katastrophen mir das Leben zumutet, ich freue mich dagegen an. In dir ist Freude in allem Leide. Das haben Christen immer wieder entdeckt, dass bei Gott Trost in allem Leiden ist. Ich lasse mich nicht vom Sichtbaren bannen, sondern ich schaue mit dem Herzen auf das Unsichtbare. So haben es auch die Reformatoren gemacht, damals in Wittenberg, als sie bedroht waren, als der Kaiser Krieg gegen sie machen wollte und sie ausrotten. Da haben sie diesen Psalm entdeckt, Psalm 46, wenn auch die Berge ins Meer stürzten, selbst wenn sich Krieg gegen uns erhebt, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Gott ist bei ihr drin, das ist ihre Freude. Und dann haben sie hat Luther diese evangelische Nationalhymne gedichtet, eine feste Burg ist unser Gott. Und wenn ihr nach Wittenberg geht oder auf die Wartburg, da könnt ihr, wenn ihr Glück habt, Christen aus der ganzen Welt hören, die diese Nationalhymne singen, auf Kiswahili oder Koreanisch oder auf Englisch oder Spanisch. Überall diese Freude, auch wenn äußerlich Not ist und Bedrängnis, meine Seele freut sich in dem lebendigen Gott. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden, Vers 4. Die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre, mein König und mein Gott. Die Ausleger sagen, der Dichter dieses Psalms stand wahrscheinlich im Vorhof des Tempels und hat in den Tempelzinnen gesehen, dass sich die Vögel darin Nester gebaut haben und die Jungen in diesen Nestern saßen oben im Tempel und man hat die Vögel dort oben gehört. Und so wie die Vögel in den Zinnen des Tempels nisten, darf die Gemeinde auch dein Zuhause sein. Das ist die Botschaft dieses Verses. Es ist auch der Ort der Wahl, an dem Kinder zu Hause sind, wo ein Nest für die Kinder ist. Kinder sind willkommen in der Gemeinde Gottes. Wie die Vögel ein Nest für ihre Kinder bauen, so ist die Gemeinde ein Schutz- und Segensraum für unsere Kinder. Ich habe jetzt bei der Zeltstadt die Kinder erlebt, die hier in der Gemeinde groß geworden sind und jetzt selber dort das Programm gestalten. Es ist ein Segensraum für sie gewesen. Und ich finde, auch der Marco und unsere Kindermitarbeiter strahlen das aus, dass Kinder hier willkommen sind, dass die Liebe Gottes zu den Kindern hier wohnt. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich alle Zeit, Vers 5. Uns ist oft nicht zum Loben zumute, erst recht nicht alle Zeit. Dieselbe Zumutung steht in Epheser 5, Vers 20, sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Gott danken auch für die schweren Sachen in unserem Leben. Uns ist oft eher nach Jammern und Klage zumute, auch wenn wir die schrecklichen Dinge hören, die in unserer Welt passieren. Letzte Woche die Botschaften aus Stuttgart und Frankfurt. Und man kann angesichts solcher Verse kritisch fragen, ist denn nicht auch Platz für Klage bei Gott? Die loben dich alle Zeit, die Christen. Stimmt das denn? Wäre es nicht viel richtiger, Gott oft zu klagen? Doch auch eine passende Klage kann eine paradoxe Gestalt des Lobens sein. Auch Klagen ist manchmal eine verborgene Art, Gott zu loben. Indem ich Gott meine Not hinhalte und mein Herz ausschütte und meinen Schmerz und meine Angst sage, damit gebe ich ihm die Ehre. Ich mache ihn zur ersten Adresse meines Herzens und das lobt ihn, auch wenn es eine Klage ist. Diese Doppelgestalt hat auch der Kyrie-Ruf, das Herr erbarme dich im Gottesdienst. Einerseits war es der Jubelruf, mit dem man früher in der Zeit des Neuen Testaments den Kaiser begrüßt hat, wenn er in eine Stadt eingezogen ist. Kyrie eleison hat man ihm zugerufen. Und andererseits ist es doch auch ein Klageruf zu Gott, der die eigene Not vor ihn bringt und ihn so ehrt, weil man ihm allein zutraut, mit dieser Not fertig zu werden. Jetzt bei der Trockenheit der Wälder, die unter dem Wassermangel leiden, habe ich das auch wieder gedacht. Er, Gott, sollte unsere erste Adresse sein mit der Not in unserem Leben und der Not in unserem Land. Ihn sollten wir in der Fürbitte um Regen beten, um Wasser für unsere Wälder. Auch in dieser Klage loben wir ihn. Die bei Gott zu Hause sind, die loben ihn alle Zeit. Und dann Vers 6, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wir müssen nicht aus eigener Kraft stark sein. Echte Stärke kommt aus Gott. Die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, Jesaja 40, 31. Und in dieser Kraft gehen wir Jesus hinterher. Wir wandeln ihm von Herzen nach. Wir wollen seine Art ausdrücken in unserer Welt. Das war der erste Abschnitt, Heimat finden. Der zweite Abschnitt, Leid tragen. Wenn sie durchs Tal des Weinens ziehen, brechen Quellen auf. Das Tal des Weinens. Viele von euch sind vielleicht erinnert, wenn sie Psalm 23 mal auswendig gelernt haben, so wie es die Kinder und Konfirmanden bei uns tun, das Todesschattental. Wenn ich wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das Tränental, das finstere Tal ist die Stelle, an der im Psalm 23 die Rede über Gott umschlägt in die direkte Rede. Es wird nicht mehr nur über Gott gesprochen, sondern zu ihm selber. Du bist mein Gott. Du bist bei mir im Tal des Weinens. Die Leidenszeiten sind oft zugleich die Zeiten besonderer Nähe Gottes. Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass man im Leiden Gottes Nähe besonders spürt? Ja, schön, dass es vielen schon von euch so gegangen ist. Viele Christen machen diese Erfahrung. Lasst uns für die beten, die gerade jetzt im Leiden sind, dass sie auch die Nähe Gottes besonders erleben. Indem Gott uns Schweres zumutet, zieht er uns zugleich zu sich hin und er segnet uns mit seiner Gegenwart. Und immer wieder brechen Quellen auf, wo wir sie nicht vermutet haben. Neues Leben wird möglich, mitten im Leiden. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Woher kommt neue Hoffnung? Woher kommt das Durchhaltevermögen? Aus dem Schauen auf Gott, den wahren Gott in Zion schauen. Wie der alttestamentliche Beter den wahren Gott auf dem Berg Zion im Tempel schaut und findet, so schauen wir auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. In den alten Kirchen, in den gotischen Kirchen, hing mitten im Kirchenschiff, ganz vorne über der Vierung, das Triumphkreuz, der triumphierende Christus, der Tod und Leiden getragen und besiegt hat. Schaut auf Jesus, daher kommt eure Kraft. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, das Tal des Weinens, brechen Quellen auf. Sie schauen den wahren Gott in Zion. Und so im Blick auf Jesus sagen wir, höre mein Gebet, höre es, Gott Jakobs. Wir wenden uns an den Gott, der schon Jakob geholfen hat, dem Versager, dem Sünder, der seinen Bruder betrogen hat, der fliehen musste. Und trotzdem war Gott ihm gnädig. So sei auch mir gnädig in meiner Not. In der katholischen Liturgie, die ich sonst sehr gerne mitfeiere, gibt es eine Stelle, an der ich mich immer wieder störe. Da heißt es, sieh nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche. Nichts gegen den Glauben der Kirche, aber das, was da stehen müsste, ist doch das, was hier steht. Das Einzige, was gegen unsere Sünde hilft, ist Jesus. Sein stellvertretendes Leiden am Kreuz, das uns fröhlich und gewiss macht, das uns vergeben ist. Darum steht hier in Vers 10, Gott, unser Schild, schau doch her, sieh doch auf deinen Christus, seinetwegen sei uns gnädig. Sieh doch auf deinen Gesalbten, steht dort wörtlich, und der Gesalbte, auf dem der Geist Gottes ruht, das ist auf Griechisch der Christus. Also hier kommt Jesus schon im Alten Testament vor, der Beter sagt zu Gott, sieh doch auf deinen Christus und seinetwegen hab Erbarmen mit mir und vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Der letzte Abschnitt ist ein Abschnitt des Dankens. Erstens, Heimat finden bei Gott, das war das Erste. Das Zweite war Leid tragen und ab Vers 11, Gott danken. Ein Tag in deiner Nähe ist besser als 1000 andere. Das gibt es als ein englisches Lied. Wer möchte, kann es ja mal auf YouTube anhören, sehr ermutigend. Better is one day in your house als 1000 andere. Besser ist ein Tag bei dir. Ich musste an eine Christin denken, mit der ich oft im Gespräch bin. Die hat mal gesagt, manchmal habe ich sonntags echt keine Lust zum Gottesdienst. Aber wenn ich dann da war, dann sage ich mir hinterher, was ich da alles verpasst hätte. Ich wäre ja verrückt gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Da treffe ich meine Geschwister. Da kann ich so schöne Lieder singen. Da werde ich ermutigt, da kann ich das Vaterunser mit anderen beten. Da kann ich den Segen empfangen, Gottes Wort hören. Wie traurig, wenn sich das einer entgehen lässt, sonntags nicht im Gottesdienst zu sein. Ich will lieber die Tür hüten im Haus meines Gottes, als in den Zelten der Übeltäter zu wohnen. Ja, da fielen mir viele Beispiele ein, muss ich ehrlich sagen. Der Joachim, der zwar nicht die Tür hütet, das macht er auch manchmal, aber unseren Beamer hütet und unseren Laptop. Oder der Willi, der wirklich die Schwellen am Haus Gottes hier hütet im Garten, dass sie gut gebaut werden. Und viele andere, die mithelfen, dass das Haus Gottes instand ist und wir hier so schön Gottesdienst feiern dürfen. Auch im Küsterteam, äußerlich sieht es aus wie ein kleiner Dienst, hier nur die Kerzen anzuzünden oder die Menschen zu begrüßen, die Gesangbücher zu verteilen. Aber es ist kostbar und schön bei Gott. Und kostbar und schön, wenn ihr Kaffee kochen könnt für andere Christen in der Gemeinde. Lieber etwas in Gottes Haus tun, als meine Zeit mit sinnlosem Vertrödeln. Lieber die Tür hüten in Gottes Haus. Ich musste auch an Jürgen Unbekannt denken, immer wenn ich in der Schillerkirche bin und wir beten vor dem Gottesdienst in der Sakristei, da betet er immer denselben Satz, Psalm 26, Vers 8, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses, den Ort, wo deine Ehre wohnt. Ja, den habe ich lieb. Ich habe es lieb, dass es diesen Ort gibt, wo Christen sich versammeln. Und ich helfe mit, ihn zu gestalten, ich gebe etwas dafür und ich setze mich dafür ein. Ich habe den Ort lieb, an dem deine Ehre wohnt. Ich will die Tür hüten im Haus meines Gottes. Vers 12, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, er gibt Gnade und Ehre. Gott als Schild und Schutz für uns. Wenn unsere Kinder groß werden, dann merken sie eines Tages, meine Eltern sind ja gar nicht allmächtig. Es gibt Dinge, vor denen können sie mich gar nicht beschützen. Vater und Mutter verlassen mich sogar eines Tages. Aber trotzdem bin ich nicht allein. Und wenn Menschen mir die Ehre nehmen, wenn sie mich klein machen, wenn sie mich entwürdigen, bei Gott ist meine Ehre. Niemand und nichts kann dir das rauben, dass du ein Königskind Gottes bist. Er ist deine Sonne und dein Schild. Er garantiert deine Ehre und deine Würde. Im Blättchen habt ihr ja diesen Wochenspruch nochmal als Titelspruch: Ihr seid Gottes Hausbewohner, ihr seid bei ihm zu Hause. Du hast Bürgerrecht im Reich Gottes, du bist ein Mitbewohner in seinem Haushalt. Er gibt dir Gnade und Ehre. Und dann der nächste Vers: Er wird dir kein Gutes mangeln lassen. Das ist ein Glaubenssatz. Gott lässt uns kein Gutes mangeln. Es ist keine Beschreibung von dem, was schon sichtbar ist. Jetzt fehlt dir sicher eine Menge. Vielleicht fehlen dir gute Freunde manchmal, mit denen du reden kannst. Vielleicht fehlt dir ein Partner oder eine angemessene Wohnung. Vielleicht fehlt es dir an Gesundheit oder Tatkraft. So ging es den Jüngern von Jesus auch oft. Aber am Ende hat Jesus sie gefragt, Lukas 22, Vers 35, habt ihr Mangel gehabt? Seid ihr zu kurz gekommen bei mir? Und sie antworten, nein, kein bisschen, im Gegenteil. Genauso werden wir es ihm auch mal antworten. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Menschen, die sich auf ihn verlassen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.